RTL Original Podcast.
Georg-Büchner-Preis, Ingeborg-Bachmann-Preis, Deutscher Buchpreis 2013. Theresia Mora ist eine wichtige Stimme an der aktuellen deutschen Literatur. Auf Invitation vom Institut Pierre Werner war die deutsch-ungarische Schriftstellerin der 5. März auf Besuch zu Lützeburg. Nachdem sie schon 2013 den Deutschen Buchpreis für Das Ungeheuer krit hat, hat sie mit dem neuesten Roman Muna oder Die Hälfte des Lebens auch 2023 nicht auf die Shortlist gepackt. Die Protagonistin Muna hat 18 Jahre, er lebt 1989 in Ostdeutschland, kurz in Mauerfeld. Die junge Frau beginnt Magnus, verliebt sich an ihn und verbringt ein Nacht mit ihm. Da verschwindet ihn und es wird 7 Jahre dauern, ehe sie sich irren beginnen. Es entwickelt sich eine Beziehung, die allerdings von emotionaler Kälte und sogar Gewalt geprägt ist. Trotzdem bringt Muna es nicht fertig, sich von ihm zu trennen. Aus seiner Leben zu Magnus geht eine Obsession. Für was lässt Muna, dass sie eigentlich eine intelligente und talentierte junge Frau ist, sich das überhaupt gefallen? Wie ist es möglich, dass sie als einzige nicht wahrhält, dass seine Beziehung zu Magnus rein Gift ist? Die Frauen sind mir beim Lesen nicht aus dem Kopf gegangen, und ich schaue mich mit der Theresia Mora darüber in der Halle. Ja, Theresia Mora, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen für dieses Interview in Ihrem Buch Muna oder die Hälfte des Lebens. Erzählen Sie von einer jungen Frau, die sich in einen etwas älteren Mann verliebt. Dieser Magnus verschwindet kurz nach dem Mauerfall, also 1989, und es wird 7 Jahre dauern, bis sie sich dann wiedersehen. Also Muna und Magnus gehen dann eine Beziehung ein, die aber etwas einseitig scheint. Also es ist sehr viel Kalt in der Beziehung, manchmal auch Gewalt, die vorkommt, also die Magnus ausübt. Es wird eine toxische Beziehung daraus, aus der sich Muna aber nicht so richtig lösen kann. Warum hält sie an dieser Beziehung fest? Und das ist eigentlich die Frage, die man sich stellt durch das ganze Buch durch.
Naja, das ist die Frage eben. Diese Muna-Figur hat sich über Jahre in mir aufgebaut und genau begleitet von dieser Frage. Wenn man sich umschaut, leben sehr viele Menschen in Beziehungen, die ihnen nicht gut tun. Und dennoch scheint ein sich befreien nicht möglich zu sein oder auch nicht gewollt. Und ich habe dann die Figur extra so entworfen, dass es nicht, es gibt keine Kinder in der Beziehung und es gibt keine finanzielle Abhängigkeit. Und dennoch ist Muna bereit, immer die nächste Demütigung auf sich zu nehmen und den nächsten Übergriff, weil es perfiderweise so scheint, als würde die Beziehung dadurch immer noch fester. Und in diesen Verstrickungen ist es ja leider so, dass einer der Teilnehmer dann am Ende eventuell tot ist. Also das ist die absolute Eskalation, die in solchen Beziehungen vorkommen kann. Naja, und darüber wollte ich schreiben.
Gleich zu Anfang, wenn man Muna kennenlernt, da ist sie 18 Jahre alt, ihr Vater ist schon lange tot, ist sehr früh gestorben, ihre Mutter hat gerade einen Selbstmordversuch hinter sich. Man bekommt den Eindruck, dass von Anfang an Muna eigentlich auf sich allein gestellt ist. Ist das vielleicht auch ein Grund, dass sie in dieser Beziehung so festhält, weil das für sie irgendwie ein Anhaltspunkt ist? Vielleicht sogar eine Vaterfigur, Magnus ist ja älter.
Ich weiß nicht, ob das der Grund ist, aber der ursprüngliche oder der erste Titel dieser Geschichte war Muna oder über die Sehnsucht. Das hätte mehr darüber ausgesagt, sozusagen ihre Einstellung tatsächlich an jemanden auf Gedeih und Verderb gebunden zu sein. Aber im Grunde habe ich tatsächlich das deswegen so entworfen mit den Eltern, damit sie auf sich alleine gestellt sein kann. Wobei man das auch sein kann, wenn beide Eltern leben, ja, und beide ihren Senf dazugeben und einem trotzdem nicht weiterhelfen können. Aber manchmal muss man dann halt eben die Variante nehmen, die einem als erstes einfällt. Und man muss dann auch weniger Figuren bewegen, muss man dazu sagen. Ja, und ich wollte auch nicht, dass auf der anderen Seite dieses Muster ist, da ist ein Elternpaar und die sind zusammen und die können trotzdem nicht helfen. Das wäre auch eine mögliche Variante der Geschichte, aber ich habe mich halt nicht dafür entschieden.
Also Muna hat ja auch wohl Freundschaften. Es scheint aber nicht wirklich so zu sein, dass es Freundschaften gibt, die sich durchs ganze Leben ziehen, also die Hälfte des Lebens. Also der Roman deckt ja die Jahre zwischen 18 und ungefähr 40 ab, also die Hälfte statistisch gesehen des Lebens. Sie hat eigentlich kaum einen Fixpunkt, auch nicht mit Freundschaften, auch nicht andere Beziehungen.
Naja, das bringt es mit sich, wenn man so eine abhängige romantische Beziehung hat, dass sozusagen der Rest des sozialen Gefüges dann an irgendeinem Punkt verloren oder geopfert wird. Ja, also sie hat eigentlich eine sehr solidarische Freundin, Ingrid, und es ist so, dass diese Beziehung sozusagen daran verloren geht, dass Ingrid versucht, ihr zu helfen. Und es ist schwierig, da jetzt im wahren Leben eine Lösung zu finden, denn was sollst du tun? Sollst du nicht deine Hilfe anbieten? Aber es kann durchaus passieren, dass am Ende du diejenige bist, die sozusagen aus der Gleichung herausgenommen wird und der übergriffige Partner behalten wird.
Sie haben es gerade gesagt, also Mona ist nicht wirklich abhängig von Magnus. Es ist ja auch nicht so, als wenn Magnus sie unter Druck setzen würde. Eher so die Tendenz hat man das Gefühl, sich zu entziehen, also die Beziehung nicht als so ganz ernst wahrzunehmen. Also eigentlich wird man manchmal ein bisschen böse auf Mona, dass sie sich nicht daraus befreien kann. Wie stehen Sie eigentlich selbst zu Ihrer Protagonistin?
So ging es mir auch über eine lange Zeit, beziehungsweise als ich daran gearbeitet habe, habe ich entdeckt, wie viel internalisierte Misogynie ich in mir habe. Ja, also wir neigen ja dazu, Frauen, die schlecht behandelt werden, und viele Frauen werden schlecht behandelt, als dumme Kühe zu bezeichnen, dass sie sich das gefallen lassen, und das würde mir ja niemals passieren. In Wahrheit ist es uns allen passiert, dass in dem Moment, wo du einem anderen Menschen begegnest, steht das im Raum, wie werdet ihr miteinander umgehen? Ja, und wird das respektvoll sein und wird es auf Augenhöhe sein und wird es positiv und nährend sein oder eben nicht? Und wie immer, also wie mit all meinen Hauptfiguren, auch mit den Männern, hatte ich so meine Kämpfe mit dieser Hauptfigur, bis ich dann, und deswegen gibt es auch den Untertitel »Die weibliche Variante«, bis ich dann irgendwann zu einem Trick greifen musste. Und zwar, ich habe an einem Punkt die Geschichte umgedreht, respektive ich habe alles so gelassen, wie es war. Ich habe bloß die Figuren gegeneinander ausgetauscht. Also da war dann Mona, die dominante und kalte und ironische und etwas verächtliche Frau. Und Magnus war der Minnesänger, der ihr zu Füßen lag. Ja. Und dann passierte perfiderweise das Folgendes, dass sobald es ein Mann war, wurde es ein Mensch. Ja? Also dann fühltest du sofort mit dieser getretenen Figur. Und nachdem ich das erfahren und erkannt habe, habe ich es wieder zurückgedreht, und ab da war ich dann nur noch auf Monas Seite. Was auch damit zusammenhängt, dass ich das relativ häufig sehe, wie hingebungsvoll Frauen sind und wie wichtig ihnen eine Beziehung ist und was sie bereit sind, dafür in die Waagschale zu werfen und was sie bereit sind, dafür zu geben und zu opfern, und wie sehr auf der anderen Seite all diese Hingabe einfach hingenommen wird, ja, und also nicht belohnt oder erwidert wird. Und ich muss sagen, bei Magnus habe ich mich hauptsächlich meine Erfahrungen bedient, darüber, wie herablassend und herabwürdigend Männer mit einem umgehen können, offensichtlich aus keiner anderen Position heraus, als dass sie damit aufgewachsen sind, mit diesem Gedanken, dass sie überlegen sind. Ja, ansonsten wollte ich mich nicht weiter mit ihm beschäftigen, weil das Buch heißt ja nicht Magnus oder die Hälfte des Lebens.
Sie haben in einem Interview gesagt, Sie kommen aus einer Familie von starken Frauen. Hat das Ihr Schreiben beeinflusst?
Erstens denke ich, dass wir alle aus Familien mit starken Frauen kommen, was allein schon mit der Anführungsstrichen Ungerechtigkeit zusammenhängt, dass Frauen ja 90% der unbezahlten Care-Arbeit machen, ja, und dazu musst du stark sein. Es hat mich insofern beeinflusst, dass ich von Anfang an gesehen habe, diese Frauen können alles, mit einer Ausnahme, nämlich sehr schwere Sachen hochheben. Und auch diese starken Frauen, mit denen ich aufwuchs, ich muss sagen, dass sie nicht wenig Selbstbewusstsein oder so hatten. Im Gegenteil, nichtsdestotrotz haben sie es als ihre Aufgabe angesehen, den jeweiligen Mann in allem zu unterstützen und im Grunde zu versorgen, von morgens bis abends. Und was ich aber daraus gelernt habe, ist nämlich die Erfahrung, also zu wissen, was diese Frauen alles tun und können und was ich alles tun und könne, hat dazu geführt, dass ich herabwürdigende oder geringschätzige Kommentare oder Herangehensweisen immer von vornherein als solche erkannt und auch gleich abgeblockt habe. Und so geht es mir bis heute. Also für keinen einzigen Augenblick meines Lebens war ich der Meinung, weil ich eine Frau bin, sollte ich in irgendeiner Form zurückstecken.
Sie sind ja mit Sicherheit also eine sehr bekannte und sehr geschätzte Schriftstellerin. Sie haben wichtige Preise gewonnen. Passiert Ihnen das eigentlich heute auch noch, dass Sie manchmal herablassend behandelt werden von Männern oder so? Gibt es das? Oder auch als Schriftstellerin nicht so anerkannt werden, wie es als Mann der Fall wäre?
Also ich gehöre nicht zu denen, und das wäre auch sehr kleingeistig von mir, das für mich in Anspruch zu nehmen, zu sagen, der Literaturbetrieb hätte es mit mir nicht gut gemeint, denn das Gegenteil ist der Fall. Also ich gehöre zu den Glücklichen. Ich muss sagen, die meisten herablassenden Kommentare bekomme ich von männlichen Kollegen meines Alters etwa. Also dann wissen wir auch, woher das kommt. Und natürlich so sehr lustige Sachen, wenn man wieder in traditionelle Umgebungen kommt, was weiß ich, wenn Sie in Ungarn ein Taxi nehmen und mit einem Mann zusammen ein Taxi nehmen, dann erwartet der Taxifahrer, dass der Mann sagt, wo es hingeht. Und wenn Sie sich äußern, dann hält er nochmal Rücksprache mit dem Herrn. Und aber ich finde das so etwas lustig, weil es mich ja dann überhaupt nicht dann völlig brüskiert, dass ich gar nicht mehr wüsste, was ich zu sagen hätte. Ich sage dann, dass ich jetzt sage, wo es hingeht. Vielen Dank.
Gut, also das sind ja wahrscheinlich schon Situationen, wie man sie so unterschwellig steht, aber dann oft da sind. Also. Für das Ungeheuer, den zweiten Teil Ihrer Trilogie, ja, um den IT-Spezialisten Darius Kopp, und sind 2013 mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet. Auch Mona hat das ja auf die Shortlist des Deutschen Buchpreises geschafft. Und auch Mona soll, wenn ich das jetzt richtig verstehe, der Anfang einer Trilogie sein.
Das habe ich aber nur aus Marketinggründen die Trilogie der Frauen genannt, also auch mir gegenüber, damit ich das dann wirklich schreibe. Aber das ist nicht dreimal Mona, es sind drei verschiedene weibliche Charaktere, deren Bücher ich in den nächsten 10 Jahren, würde ich sagen, schreibe.
Dürfen Sie schon was verraten?
Ach, lieber nicht. Also ich bin gerade so bis zu den Knöcheln im nächsten Buch drin. Und so viel kann ich verraten, dass ich für dieses nächste Buch eine Zeit in Budapest werde verbringen müssen, da die Figur und Ungarn etwas miteinander zu tun haben. Und das ist eine und wird eine sehr quälende Angelegenheit wieder.
Sie sind in Ungarn geboren. Das Thema Mehrsprachigkeit ist für uns hier in Luxemburg ja auch sehr interessant, weil wir alle mit zwei oder mehr Sprachen groß werden. Sie selbst sind auch zweisprachig, also Sie sind, wie gesagt, in Ungarn aufgewachsen, aber als Teil der deutschsprachigen Minderheit. Also was bedeutet diese Zweisprachigkeit für Sie? Und vielleicht ist es auch eine doppelte Identität, ich weiß es nicht. Wie würden Sie sagen?
Eine doppelte Identität würde ich nicht sagen, aber ein sehr, sehr starker Teil meiner Identität. Erstens diese ewige Minderheitenperspektive, denn in Deutschland bin ich ja dann wiederum eine Minderheit, ja, und in Ungarn bin ich eine Minderheit. Und andererseits ist es so, dass dieses Dorf, aus dem ich herkomme, was ja ursprünglich jahrhundertelang deutschsprachig war und nach dem Zweiten Weltkrieg dann ungarischsprachig wurde, das hat mit sich gebracht, nicht nur den Verlust all unserer Besitztümer, in Klammern, wir waren Bauern, ja, also wir besaßen keine Schlösser, nur ein paar Felder und Häuser, nein, ein Haus. Jedenfalls, das hat aber auch mit sich gebracht, diesen Gewinn der ungarischen Sprache, die nicht so exklusiv ist wie Luxemburgisch natürlich, aber etwas mehr Sprecher. Aber sonst hätte ich das vielleicht nie gelernt. Und das ist ein so großer Schatz, nicht nur, weil ich die Hälfte meiner Einkünfte durch Übersetzungen generiere, sondern die ungarische Sprache war auch der Grund dafür, warum ich ein Kind bekommen habe, weil ich mir dachte, dieser kulturelle Schatz, den ich mitbringe, ist es wert, weitergegeben zu werden an eine Person.
Ja, Mona wächst ja in Ostdeutschland auf. Also warum diese Wahl des Ortes? Also ist es Ihnen leichter gefallen, über Ostdeutschland zu schreiben, als beispielsweise über Westdeutschland?
Ja, natürlich. Also ich habe mir überlegt, es könnte beides sein. Und vor beiden Hintergründen könnte sich die Geschichte mehr oder weniger gleich entwickeln, was die Qualität dieser Beziehung zu Magnus anbelangt. Darin kann man auch geraten, wenn man aus einem sehr konservativen westlichen Haushalt kommt oder aus einem 68er westlichen Haushalt kommt. Darin kann man geraten, wenn beide Elternteile Feministinnen sind, ja. Das passiert auf jeden Fall. Und dann dachte ich mir, ja, warum nicht? Mein Hintergrund ist ein östlicher, also zumindest ein vom Sozialismus geprägter, wenn es auch nicht gerade ostdeutsch ist. Das ist etwas, womit ich mich besser auskenne. Da mache ich halt das. Es ist genauso gut wie das andere. Und abgesehen davon, ich habe ja eine kleine Allergie gegenüber ostalgischen Darstellungen. Und dann dachte ich mir so, und jetzt machst du mal eine Figur mit einem ostdeutschen Hintergrund, ohne dass diese ganzen plakativen Ostalgie-Geschichten mit darin vorkommen. Es kommt vor wie ein ganz normaler Hintergrund. Und ich habe mir mehr oder weniger vorgenommen, dass in meinen Schriften niemals der Parteisekretär vorkommen wird, es sei denn, es geht um den Parteisekretär.
Sie sind das erste Mal, glaube ich, in Luxemburg. Ja. Werden Sie noch Luxemburg ein bisschen entdecken heute? Oder was haben Sie vor?
Das ist genau das, was ich vorhabe. Ich habe jetzt ab jetzt bis etwa 17 Uhr Zeit, alles über Luxemburg zu erfahren. Nein, nicht alles, aber ich habe mir vorgenommen, in dieses Nationalmuseum für Geschichte und Kunst zu gehen. Weil ich mir dachte, da lernt man bestimmt irgendetwas, und ansonsten laufe ich durch die Stadt und schaue mal, was mir entgegenkommt.
Jedenfalls, Theresia Mora, vielen Dank für das Interview. Vielen
Dank. Ich danke Ihnen.